Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum PropTechs-Podcast. Stefan Behrens und ich, Thomas Wagner, wir besprechen aktuelle Themen aus dem Immobiliensteuerrecht. Wie immer vertreten wir hierbei unsere persönliche Auffassung.
Stefan, worüber sprechen wir heute?
Heute geht es um die Gewerbesteuer und zwar um die erweiterte Kürzung in § 9 Nummer 1 Satz 2 des Gewerbesteuergesetzes. Da wurde, und zwar erst vor der zweiten, dritten Lesung durch den Bundestag, eine Änderung eingebracht, der Bundesrat auch gestern am 28. Mai 2021 zugestimmt hat, sodass wir sicher sein können, dass sie in Kraft treten wird und bereits für den Erhebungszeitraum 2021. Thomas, zur Einführung, könntest du bitte kurz die Grundzüge der erweiterten Kürzung im Gewerbesteuerrecht erläutern?
Ja, mache ich gerne. Wobei, liebe Zuhörer, Sie können sie hören, wir zeichnen auch am Samstag auf. Ja, also heute ist der 29. Wir zeichnen auf und gestern am 28. war der Bundesrat dran. Aber jetzt gehe ich auf die Frage ein. Und zwar, wir gehen jetzt mal zurück auf die Rechtslage oder im Prinzip auch gar nicht zurück, sondern wir gehen auf die Rechtslage, die gegenwärtig noch gilt. Ja, das Gesetz ist ja noch nicht von Herrn Steinmeier unterzeichnet und noch nicht im Bundesgesetzblatt, aber der Gesetzgebungsprozess ist quasi durch. So, also gegenwärtige Rechtslage ist noch, dass wir gedanklich eine Dreiteilung haben. Und diese Dreiteilung sieht so aus, dass um erstmal in die erweiterte Grundbesitzkürzung reinzukommen, muss man die Verwaltung und Nutzung von eigenem Grundbesitz haben. Und man muss dabei das sogenannte Ausschließlichkeitsgebot wahren. Das gilt sowohl in zeitlicher Hinsicht, das heißt, man muss diese Tätigkeit im gesamten Erhebungszeitraum machen. Und man muss umgekehrt auch sachlich darauf achten, dass man eben in Anführungszeichen nichts Verbotenes tut. Also nochmal, man muss eine Verwaltung und Nutzung von eigenem Grundbesitz haben und dabei das Ausschließlichkeitsgebot wahren. Und wenn das der Fall ist, dann ist die Rechtsfolge, dass die Bemessungsgrundlage bei der Gewerbesteuer komplett gekürzt wird. Das heißt, man hat im Ergebnis eine Nullbemessungsgrundlage und zahlt insoweit keine Gewerbesteuer. So, und warum macht man das? Man macht das deshalb, weil dadurch eine Gleichstellung erreicht werden soll zwischen vermögensverwaltenden Vehikeln, die nicht der Gewerbesteuer unterliegen, und solchen vermögensverwaltenden Vehikeln, die nur der Rechtsform nach der Gewerbesteuer unterliegen, wie zum Beispiel gewerblich geprägten Personengesellschaften oder Kapitalgesellschaften. Und für diese soll die Gewerbesteuer faktisch nicht anfallen. So, ich hatte auch schon gesagt, es gibt dieses Ausschließlichkeitsgebot und damit ist man im Prinzip raus aus diesem ersten Block und geht in einen zweiten oder gar dritten Block rein. Das sind die ganzen schädlichen Tätigkeiten. Und schädlich ist alles, was den Rahmen der Vermögensverwaltung nicht wahrt, also insbesondere alles, was gewerblich ist. Ja, da zählen zum Beispiel Betreibertätigkeiten dazu. Da zählen nach gegenwärtiger Rechtslage aber auch dazu, zum Beispiel, wenn man eine Stromlieferung hat. Jedenfalls dann, wenn man die Stromlieferung dergestalt hat, dass man ins Netz einspeist. Da gibt es auch ein Urteil des FG Berlin Brandenburg aus 2011 oder 2012. Also alles, was gewerblich ist, führt derzeit dazu, dass die erweiterte Kürzung zu versagen ist. Und sie ist auch zu versagen, wenn man keinen eigenen Grundbesitz vermietet. Eigen heißt, man muss das wirtschaftliche Eigentum haben. Das heißt, man kann nicht an- und weitervermieten. Und Grundbesitz ist relativ eng definiert. Nämlich da schaut man auf den § 68 Bewertungsgesetz. Und da steht dann drin, im Prinzip unter Verweis auf Zivilrecht, ja, was ist überhaupt ein Grundstück? Da steht aber dann auch drin im Absatz 2, dass Betriebsvorrichtungen von der Definition des Grundbesitzes ausdrücklich ausgeschlossen sind. So, und das führt nach gegenwärtiger Rechtslage eben dazu, dass man bei Gewerbeimmobilien ganz häufig in Probleme reinrennt, weil eben bei vielen Gewerbeimmobilien Betriebsvorrichtungen da sind. Und wenn man die mitvermietet, dann ist es im Regelfall schädlich. Ausnahme, zwingend notwendige Mitvermietung, dann kann es ausnahmsweise doch noch begünstigt sein. So, wenn man diese schädlichen Tätigkeiten hat, dann führt das dazu, dass insgesamt keine Kürzung gewährt wird. Das heißt, man verliert dieses gesamte Privileg. Auch dann, wenn man im Zweifelsfall nur 1 Euro schädliche Einnahme hat, kann das dazu führen, dass man die erweiterte Kürzung verliert. Und das führt bisher eben dazu, dass man häufig genau hinschauen muss, habe ich so eine schädliche Tätigkeit? Und wenn das der Fall ist, dann muss man sie separieren. Im Regelfall wird es auf eine Schwesterkapitalgesellschaft ausgelagert. So, jetzt komme ich noch kurz auf den zweiten Block zu sprechen. Das ist der, der gedanklich in der Mitte steht. Das sind Tätigkeiten, die sind unschädlich, aber sie sind eben auch nicht begünstigt. Das heißt, man hat insoweit weiterhin Gewerbesteuer. Und das sind Fälle, die sind in dem Gesetz ausdrücklich genannt. Das ist zum Beispiel die Verwaltung und Nutzung von eigenem Kapitalvermögen. Also wenn man zum Beispiel ein paar Zinseinkünfte hat neben der Vermietungstätigkeit und bestimmte wohnungsnahe Tätigkeiten. Wichtig ist da, man muss eine Spartenrechnung machen, um zu gucken, dass man insoweit Gewerbesteuer hat. Also nochmal drei Blöcke. Block 1 begünstigt, Verwaltung und Nutzung von eigenem Grundbesitz. Block 3, alles das, was schädlich ist, gewerblich oder mit Vermietung von Betriebsvorrichtungen. Und Block 2 sind die nicht begünstigten, aber unschädlichen Nebentätigkeiten. Soweit in Kürze der bisherige Rechtsstand.
Ja, bei der Gesetzesänderung, die wir heute besprechen, geht es vor allem um diese zweite, also gedanklich in der Mitte stehende Fallgruppe. Das sind die nicht begünstigten, aber unschädlichen Nebentätigkeiten. Also die Verwaltung und Nutzung von eigenem Kapitalvermögen, die Betreuung von Wohnungsbauten und die Errichtung und Veräußerung von Ein- oder Zweifamilienhäusern und Eigentumswohnungen. Wenn man aus diesen Tätigkeitsbereichen Gewerbeerträge erzielt, dann muss man die der Gewerbesteuer unterwerfen, weil die Rechtsfolge, die ist ja immer, dass die Kürzung um den Teil des Gewerbeertrags erfolgt, der auf die Verwaltung und Nutzung des eigenen Grundbesitzes entfällt. So, und da hatten wir hatten in Bezug auf die nicht begünstigte, aber unschädliche Nebentätigkeit Errichtung und Veräußerung von Eigentumswohnungen, da hatten wir eine Ausweitung dieser Fallgruppe in dem bisherigen Satz 3, der nämlich lautete, Satz 2, das ist die erweiterte gewerbesteuerliche Kürzung, gilt entsprechend, wenn in Verbindung mit der Errichtung und Veräußerung von Eigentumswohnungen Teileigentum, also Einheiten, die beruflichen oder gewerblichen Zwecken dienen, im Sinne des WEG errichtet und veräußert wird und das Gebäude zu mehr als 66 2/3% Wohnzwecken dient. Und um diesen Satz geht es bei der Gesetzesänderung. Dieser Satz wird nämlich erweitert. Und Thomas, was sind genau die Neuerungen, die wir dann zukünftig in diesem Satz 3 finden werden?
Im Kern sind es zwei Neuerungen, und zwar wird der Satz untergliedert. Und vielleicht vorweg, man muss darauf hinweisen, in der Bundestagsdrucksache war das noch nummeriert in Nummer 1, 2 und 3. Nach der Bundesratsdrucksache sind es Buchstaben A, B, C. So, und ich beziehe mich jetzt auf die Bundestagsdrucksache. So, der Block 2, also der erste neue Block in Buchstaben B, ist dann im Kern im Zusammenhang mit der Lieferung von Strom. Da steht dann, Satz 2 gilt entsprechend, wenn in Verbindung mit der Verwaltung und Nutzung des eigenen Grundbesitzes Einnahmen aus der Lieferung von Strom, dann kommt der Doppelbuchstabe A, im Zusammenhang mit dem Betrieb von Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien im Sinne des 3 Nummer 21 EEG oder Buchstabe B, aus dem Betrieb von Ladestationen für Elektrofahrzeuge oder Elektrofahrräder erzielt werden, also nochmal quasi klar definierte Lieferungen von Strom, und diese Einnahmen im Wirtschaftsjahr nicht höher als 10% der Einnahmen aus der Gebrauchsüberlassung des Grundbesitzes sind. Einschränkung aber noch, diese Einnahmen, und zwar nur im Sinne dieses gesamten Blockes, nee, stimmt nicht, nicht des gesamten Blockes, sondern nur aus dem Block der EEG-Stromlieferung, also nicht bei den Ladestationen, diese Einnahmen dürfen nicht aus der Lieferung an Letztverbraucher stammen, es sei denn, diese sind Mieter des Anlagenbetreibers. Da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Dritter Block, neu, also jetzt der Buchstabe C, der reinkommt. Das sind die sonstigen Einnahmen, wie wir es in der Überschrift nennen würden, bis zu einer Grenze von 5%. Ja, also vorher bei den Stromlieferungen waren es 10%, hier sind es 5%. Und da steht dann Satz 2 gilt entsprechend, wenn Einnahmen aus unmittelbaren Vertragsbeziehungen mit den Mietern des Grundbesitzes aus anderen als den zuvor bezeichneten Tätigkeiten erzielt werden und diese Einnahmen im Wirtschaftsjahr nicht höher als 5% der Einnahmen aus der Gebrauchsüberlassung sind. Und vielleicht schon vorweg, so der wichtigste Fall da wird sein, die Mitvermietung von Betriebsvorrichtungen, aber wir gucken uns gleich auch nochmal an, was das im anderen ist. Also Zusammenfassung, erster Block Stromlieferung, zweiter Block oder eigentlich dann der dritte Block sind die sonstigen Einnahmen inklusive Mitvermietung von Betriebsvorrichtungen. Und vielleicht wichtig noch, man braucht für diese neuen Tätigkeiten dann wiederum eine Spartenrechnung. Das steht dann in dem neuen Satz 4. Ja, da muss dann der Gewinn entsprechend wieder gesondert ermittelt werden. Und letzter Hinweis an dieser Stelle, es ist anwendbar schon für den Erhebungszeitraum 2021. Ja, das heißt, wenn man Kalenderjahr gleiches Wirtschaftsjahr hat, dann gehen wir quasi zurück auf den 1. Januar. Und wenn wir ein abweichendes Wirtschaftsjahr haben, dann sind wir im Prinzip sogar schon mit Tätigkeiten aus dem Jahr 2020 drin, weil es ja darauf ankommt, wann das alte Wirtschaftsjahr geendet hat oder enden wird. Und das wäre dann in 2021.
Was bedeutet, dass man diese Spartenrechnung nach Satz 4 auch noch nachträglich aufstellen kann, ne? Weil man ja hier dazu gezwungen wird durch das Vorgehen des Gesetzgebers, was natürlich sehr zu begrüßen ist, hier schon für den Erhebungszeitraum 2021 diese Neuerung in Kraft zu setzen.
Richtig, ja, und vielleicht auch vorweg schon. Eigentlich wollte ich das ein bisschen später sagen, aber es wird natürlich auch Betriebsprüfungsfälle geben, wo vielleicht im Nachgang eine Betriebsvorrichtung entdeckt wird. Ja, und meine persönliche Auffassung ist selbstverständlich, dass man dann auch nachträglich noch die Spartenrechnung machen kann und damit faktisch in der Unschädlichkeit dieser Tätigkeiten landet.
Ja, wenden wir uns jetzt zunächst den EEG-Stromlieferungen zu. Also der Grundsatz bisher ist, dass die Erzeugung und Lieferung von Strom in diese dritte Kategorie fällt. Das ist also eine nicht begünstigte und sogar schädliche Nebentätigkeit, zumindest nach bisheriger Verwaltungsauffassung. Das heißt, auch wenn nur in geringem Umfang Ertrag aus der Lieferung von Strom und auch wenn es EEG-Stromanlagenstrom ist, anfällt, dann zerstört es die erweiterte Kürzung für alles, also für die Erträge aus der Nutzung und Verwaltung eigenen Grundbesitzes. Und hier geht es darum, diesen Teilbereich aus dieser dritten Gruppe nicht begünstigt und sogar schädlich in die zweite Gruppe, nicht begünstigt, aber unschädlich, was die erweiterte Kürzung des Ertrags aus der Verwaltung und Nutzung des eigenen Grundbesitzes anbelangt, herüberzuziehen. Also es gab nur ganz vereinzelt Fälle, in denen die Lieferung von Strom auch schon vorher in die zweite Gruppe einsortiert wurde. Da gibt es ein Urteil des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg vom November 2019. Allerdings war da der Sachverhalt sehr besonders gestaltet und es sind wirklich absolute Ausnahmefälle gewesen. Thomas, was genau wird jetzt von dieser Fallgruppe EEG-Stromlieferungen erfasst?
Ja, Stefan, gehe ich gerne darauf ein, wobei vielleicht einmal noch zur Ergänzung. Also in der Tat ist das so, dass vor allem die Finanzverwaltung natürlich jede Stromlieferung bisher als schädlich erachtet hat. Persönlich habe ich da eine bisschen andere Sichtweise, weil zum Beispiel jegliche Fallgruppe der Lieferung von Strom an Mieter hätte ich jetzt eher im unschädlichen Bereich oder vielleicht sogar im begünstigten Bereich gesehen. Und zwar deshalb, weil wenn man jetzt zum Beispiel eine Analogie zieht zu der Vermietung von Ferienwohnungen, ja, da wird ja auch immer Strom mitgeliefert und da stellt niemand die Frage oder stellt niemand in Frage, ob das noch vermögensverwaltend ist oder nicht. Ja, so, und weil ich da sage, da kämen wir auch jenseits der erweiterten Kürzung nicht zu dem Ergebnis, dass das gewerblich ist, würde ich da auch bisher keine Schädlichkeit für die erweiterte Kürzung sehen. So, das aber vielleicht nur mal vorweggeschickt. Jetzt zu deiner Frage, so was ist neu und was soll da kommen? So, und wir hatten ja vorgelesen, dass unschädlich werden soll, also in diesem mittleren Block, unschädlich, aber auch nicht begünstigt, sollen Energielieferungen im Sinne des 3 Nummer 221 EG sein. So, und da sind genannt fünf Buchstaben, A bis E, Wasserkraft, Windenergie, solare Strahlungsenergie, Geothermie und Energie aus Biomasse. Also diese fünf Punkte sind dort genannt, die werden damit ausdrücklich unschädlich. Ja, und vielleicht nochmal am wichtigsten, solare Strahlungsenergie, das sind im Kern die Fälle, da hat man die Photovoltaikanlage auf dem Dach und daraus wird der Strom gewonnen. So, und diese Fälle, die sollen in Zukunft unschädlich sein. Vielleicht nochmal wichtig, weil nicht in der Liste 3 Nummer 21 EG genannt und nach der Gesetzesbegründung auch ausdrücklich ausgeschlossen ist Strom aus Blockheizkraftwerken. Da hat man also zukünftig keine Begünstigung oder auch keine Unschädlichkeit. So, und da muss man im Kern genau das machen, was man bisher auch gemacht hat, nämlich da werden wahrscheinlich weiterhin Contracting-Modelle notwendig sein, damit die Stromlieferung faktisch ausgelagert ist auf Dritte.
Ja, es ist überraschend, dass die Blockheizkraftwerke nicht erfasst sind. Da gab es 2016 schon mal einen Anlauf, den Betrieb von wärmegeführten Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen ebenfalls von der dritten in die zweite, also die zwar nicht selbst kürzungsfähige, aber unschädliche Tätigkeitsgruppe aufzunehmen. Ja, es ist schade, dass dies jetzt wieder nicht getan wurde. Ja, zum Betrieb von Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien im Sinne von § 3 Nummer 21 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes. Da heißt es im Gesetzeswortlaut, der ja dann in Kraft treten wird, dass die Einnahmen in diesem Sinne nicht aus der Lieferung an Letztverbraucher stammen dürfen, es sei denn, diese sind Mieter des Anlagenbetreibers. Und wenn man in die Gesetzesbegründung schaut, das ist hier die Drucksache 19/288/68, Seite 151, da heißt es, der Strom aus den Energieerzeugungsanlagen darf dabei nur ins Netz eingespeist oder an die Mieter des Grundstücksunternehmens geliefert werden. Thomas, passt das zusammen oder wie ist das zu verstehen?
Ja, das passt natürlich überhaupt nicht zusammen. Und meine Vermutung ist, dass dieser Fall speziell bei Lieferkettenmodellen einfach übersehen wurde. Ja, also vielleicht nochmal zum Lieferkettenmodell. Wie funktioniert das? Bei dem Lieferkettenmodell ist das so, man hat das Grundstücksunternehmen, das die erweiterte Kürzung begehrt. Und das ist zugleich auch Anlagenbetreiber. Das hat also zum Beispiel eine Photovoltaikanlage. So, und die Energielieferung funktioniert jetzt aber nicht direkt an den Mieter, sondern es gibt einen Dritten, der zwischengeschaltet ist. Und das ist auch kein Netzbetreiber. Man kriegt also keine Energieeinspeisevergütung als Unternehmen. So, und dieser Dritte kriegt also die Stromlieferung und der liefert sie weiter. So, nach der Gesetzesbegründung wäre dieser Fall ja nicht begünstigt, weil der Anlagenbetreiber und das Grundstücksunternehmen ist eins, kriegt keine Einspeisevergütung und liefert auch nicht an Letztverbraucher. Also nach der Gesetzesbegründung wäre es schädlich. Aber nach dem Gesetzeswortlaut ist diese Konstellation ganz klar begünstigt, weil da steht ja nur drin, darf nicht aus der Lieferung an einen Letztverbraucher stammen, es sei denn, diese sind Mieter des Anlagenbetreibers. So, und eine Lieferung an einen Letztverbraucher haben wir ja gerade nicht. Also nach dem Gesetzeswortlaut würde ich sagen, ganz klar begünstigt. Und so wäre dann auch mal die Lösung des Falles. Also dieser Fall mit der Lieferkette, der funktioniert. Ja, und die Gesetzesbegründung ist aus der Sicht einfach zu kurz.
Ja, weil das Merkmal, dass die Begünstigung nur greift bei der Einspeisung ins Netz, das findet sich im Gesetzeswortlaut nicht.
In der Tat.
Kommen wir jetzt nochmal im Detail zu dem Betrieb von Ladestationen für Elektrofahrzeuge und Elektrofahrräder. Da ist es so, dass diese Einschränkung, die wir zuletzt zu den EEG-Stromlieferungen besprochen hatten, nämlich dass die Einnahmen nicht aus der Lieferung an Letztverbraucher stammen dürfen, es sei denn, diese sind Mieter des Anlagenbetreibers, dass die jetzt in diesem Fall Betrieb von Ladestationen für Elektrofahrzeuge und Elektrofahrräder nicht gilt. Thomas, welche Sachverhaltskonstellationen werden zukünftig insoweit begünstigt sein?
Da gibt es diverse. Fangen wir vielleicht mal mit dem ersten Fall an. Der wäre sogar begünstigt, wenn es die Einschränkung der Stromlieferung an den Mieter gäbe. Das ist schlichtweg, man ist Immobilieneigentümer, man hat einen Stellplatz, man rüstet diesen Stellplatz mit einer Wallbox aus und dann wird dieser Stellplatz langfristig an den Mieter überlassen. Und der Mieter kann da Strom tanken. So, der Fall ist ziemlich klar, der geht. So, es gehen aber auch weitere Fälle. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil vielleicht, wenn man sich mal grundsätzlich vor Augen führt, warum wird das alles gemacht? Man möchte damit ja die Energiewende voranbringen. So, und die Energiewende wurde bisher eben maßgeblich behindert, weil die Immobilienwirtschaft wegen Verlust der erweiterten Kürzung in weiten Teilen nicht mitmachen konnte. So, jetzt ist der erste Fall relativ simpel. Der Arbeitnehmer fährt mit seinem Elektroauto zur Arbeit und während er arbeitet, stellt das in der Tiefgarage ab bei seinem Arbeitgeber. So, und der Mietvertrag über die Immobilie und auch über den Stellplatz, der ist jetzt nicht zwischen Arbeitnehmer und Vermieter, sondern der Arbeitgeber. Der hat den Mietvertrag, ist also der Mieter. Ja, und man hat also quasi dann eine direkte Stromlieferung möglicherweise von dem Vermieter an den Arbeitnehmer. Das geht, weil diese Einschränkung der Stromlieferung an den Letztverbraucher, seinen Entmieter, na, das greift eben bei dieser Ladestation-Sache, greift es nicht. Das geht also. Anderer Praxisfall, ja, jetzt haben wir nicht die Büroimmobilie, sondern wir haben Einkaufszentrum, ja, und die Stellplätze im Einkaufszentrum, wo die Leute also parken, während sie einkaufen gehen, die sind vermietet an einen Parkraumbetreiber oder wen auch immer. Ja, aber die, im Prinzip die Kunden, ja, werden direkt mit Strom beliefert von dem Immobilieneigentümer. Auch der Fall geht, ja, weil obwohl der Kunde kein Mieter ist, diese Einschränkung, wie gesagt, gilt nicht bei den Ladestationen, deshalb geht auch das. So, und es kommt am Ende auch nicht darauf an, ob der Ladevorgang dann verbrauchs- oder zeitabhängig oder wie auch immer abgerechnet wird. Das spielt am Ende alles keine Rolle mehr. Und vielleicht nochmal zur Klarstellung, hatte ich aber im Prinzip gerade schon gesagt. Also auch eine Stromlieferung gegen einen Dritten, das kann ein Arbeitnehmer sein, das kann ein Kunde, das kann aber auch irgendjemand anderes sein. Das wird zukünftig alles möglich sein. Das heißt, die Immobilieneigentümer, die müssen zukünftig die Stromlieferung über die Ladestation nicht mehr an Dienstleister auslagern, sondern können das zukünftig selber machen.
Wie ist das Verhältnis zwischen diesen Doppelbuchstaben A, das ist also der Betrieb von Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien im Sinne von Paragraph 3 Nummer 21 EEG-Gesetz einerseits und Doppelbuchstabe B, der Betrieb von Ladestationen für Elektrofahrzeuge oder Elektrofahrräder andererseits. Also praktischer Fall. Wir haben eine Büroimmobilie und wir haben eine Photovoltaikanlage auf dem Dach dieser Büroimmobilie. Und die Büroimmobilie ist vermietet an ein Unternehmen. Und es gibt die Stellplätze für die Arbeitnehmer des mietenden Unternehmens. Und diese Stellplätze sind mit Ladestationen ausgerüstet. Und jetzt, ja, liefert der Vermieter aus der Photovoltaikanlage gewonnenen Strom nicht an seinen Mieter, sondern an die Arbeitnehmer des Mieters. Und hier sind ja beide Doppelbuchstaben betroffen. Thomas, wie wäre dieser Fall zu beurteilen?
Ja, nach meiner und ich glaube auch nach deiner Auffassung herrscht bei diesen Buchstaben oder bei den Doppelbuchstaben eine Gleichrangigkeit. Das heißt, der Doppelbuchstabe, der die weiteste Begünstigung liefert, der ist einschlägig, ja, weil, wie du es so zu Recht zusammengefasst hast, ist ja im Prinzip genau der Fall, den wir vorhin schon genannt haben. So, und wenn wir jetzt nur auf den Buchstaben A blicken würden, dann wäre es schädlich, ja, weil die Lieferung ja nicht an den Letztverbraucher, der nicht Mieter ist, liefern kann. Nach dem Buchstaben B, bei den Ladestationen geht es aber. Sondern sagen wir, dann wird quasi die Rechtsfolge aus dem Buchstaben oder Doppelbuchstaben B die Folge Doppelbuchstabe A überlagern, sodass das geht. Also nochmal, die weitestgehende Begünstigung ist da möglich, die überlagern sich, so ist meine und ich glaube auch deine Auffassung.
Ja, da stimme ich zu, weil der Wortlaut des Doppelbuchstaben B zur Quelle des Stroms, der über diese Ladestationen verkauft wird, nichts sagt. Also da müsste ja, es wäre aber dann kontraproduktiv zur Zielrichtung dieses Gesetzes, die Energiewende zu unterstützen. Da müsste ja gerade der Fall, dass der Strom aus EEG-Anlagen gewonnen wird, der müsste hier ausgenommen sein. Das wäre schon sehr merkwürdig, aber das ist auch vom Gesetzeswortlaut überhaupt nicht indiziert. Das würde ich auch so sehen. Ja, wir haben jetzt über diesen ersten Block Stromlieferungen gesprochen, der von der dritten, nämlich nicht begünstigten und sogar für die erweiterte Kürzung insgesamt schädlichen Tätigkeitsfallgruppe in die zweite Fallgruppe zwar selbst nicht begünstigt, aber macht die erweiterte Kürzung auch nicht kaputt, hinübergezogen werden soll. Ja, jetzt gibt es einen Wermutstropfen und zwar gibt es da eine Grenze, bis zu der dieser Effekt der Unschädlichkeit, was die erweiterte Kürzung des Ertrags aus der Verwaltung und Nutzung des eigenen Grundbesitzes anbelangt, betrifft. Und zwar heißt es, dass die Einnahmen aus dem Betrieb von Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien im Sinne von 3 Nummer 21 EEG-Gesetz und aus dem Betrieb von Ladestationen für Elektrofahrzeuge und Elektrofahrräder nicht höher sein dürfen als 10% der Einnahmen aus der Gebrauchsüberlassung des Grundbesitzes. Thomas, was wird in Bezug auf diese 10%-Grenze zu beachten sein?
Ja, da gibt es eine ganze Reihe von Sachen zu beachten. Und zwar, also zunächst mal würden wir, glaube ich, sagen, dass die 10%-Grenze für die Buchstaben A und B gemeinsam gilt. Ja, das heißt, diese Freigrenze, die wird gemeinschaftlich durch beide Arten der Stromlieferung verbraucht. Heißt, man muss diese Grenze auch sehr genau überwachen, weil wenn wir 10,1% haben, dann sind wir wieder in der Schädlichkeit und dann geht die erweiterte Kürzung wieder verloren. Das heißt, man wird darauf achten müssen, dass man sich innerhalb dieser 10%-Grenze bewegt, um die erweiterte Kürzung nicht zu verlieren. Und bei der Überwachung der Grenze, da muss man jetzt auch sehen, dass die 10% nicht ins Verhältnis gesetzt werden zu den gesamten Umsatzerlösen des Immobilienunternehmens, sondern nur zu den Einnahmen aus der Gebrauchsüberlassung des Grundbesitzes. Das sind also nicht die gesamten Umsatzerlöse. Das heißt zum Beispiel, dass Einnahmen aus Immobilienveräußerung aus der Nennergröße rausfallen. Und das heißt auch, dass wenn man jetzt zum Beispiel sich die gesamten Einnahmen eines Immobilienunternehmens anschaut und beispielsweise 97% liegen in der normalen Gebrauchsüberlassung und 3% liegen in der Einnahme aus der Stromlieferung, dann hat man nicht 3%, sondern 3% und ein bisschen was, weil man ja die Bezugsgröße im Nenner nur mit den 97% hat. Und jetzt habe ich das mit 97,3 gebildet. Man kann das aber genauso mit 90 und 10 machen. Ja, und man glaubt, man hat 10, aber faktisch hat man ein bisschen mehr. Da muss man also aufpassen. Nächste Frage ist, im Nenner Einnahmen aus der Gebrauchsüberlassung, was ist denn das? Ja, und da würde ich im Kern sagen, so, das sind die ganzen Mieten und Pachten, inklusive der Nebenkosten, also die Warmmiete. Ja, das ist nicht gesichert, aber das ist die persönliche Auffassung und das ziehe ich aus diversen Analogien, weil ja zum Beispiel auch bei der normalen Vermietung klar ist, die Warmmiete, also die Nebenkosten, zählen zu den Einnahmen, die ich aus der Gebrauchsüberlassung habe. Das sind nicht irgendwie einfach ein durchlaufender Posten, sondern das sind tatsächliche Einnahmen. Und deshalb würde ich die immer in die Nennergröße einbeziehen. Nächster Hinweis ist die Frage bei einem Immobilienunternehmen mit verschiedenen Objekten, also Mehrobjektgesellschaften oder vielleicht auch nur einem Objekt mit aber verschiedenen Mietverträgen. Was ist dann die Bezugsgröße? Und die eigene Auffassung ist, dass die Prozentgrenze immer bezogen ist auf die Gesellschaft, den Gewerbebetrieb insgesamt und damit auf alle Immobilien. Das heißt auch, einfachster Fall, ich habe zwei verschiedene Objekte in einer Gesellschaft, beide sind gleichgewichtig und bei dem einen habe ich 18% und bei dem anderen Objekt habe ich 0. Dann kompensiert sich das und im Mittel habe ich 9, also kein Verlust der erweiterten Kürzung. So ist jedenfalls meine persönliche Auffassung. Und das heißt natürlich für die Strukturierung auch, bisher hat man ja peinlich genau darauf geachtet, dass man keinen Flächenbrand bekommt, ja, dass also nicht quasi eine Immobilie die andere infizieren kann. Das kann zukünftig also anders sein, dass man sagt, man mischt vielleicht bewusst Immobilien mit einer geringen Quote schädlicher Tätigkeiten bei, um andere Immobilien unschädlich zu machen. Also man hat kein Ringfencing mehr auf Neudeutsch. Und vielleicht als letzter Hinweis dann doch noch ergänzend, wenn wir Organschaften haben, da gelten aus meiner Sicht die ganz normalen Grundsätze. Das heißt, die erweiterte Kürzung gilt für die konkrete Organgesellschaft. Man hat also da keine Organkreisbetrachtung, sondern es gilt auch im Organkreis für die einzelne Gesellschaft. So würde ich das sehen.
Ja, in der Tat, da muss man genau lesen. Also 10% der Einnahmen aus der Gebrauchsüberlassung des Grundbesitzes. Also das ist nicht 10% der gesamten Einnahmen des Kraftrechtsform gewerbesteuerpflichtigen Unternehmens, was die erweiterte Kürzung beantragen möchte. Und es ist auch nicht mal mehr 10% der Einnahmen aus der Nutzung und Verwaltung des eigenen Grundbesitzes, was man ja vielleicht erwartet hätte. Also der Fall der Vermietung und Verpachtung oder der Fall der Gebrauchsüberlassung ist natürlich der im Mittelpunkt stehende Fall, aber man kann natürlich auch Einnahmen aus der Nutzung, Verwaltung eigenen Grundbesitzes beispielsweise durch die Übernahme der dinglichen Haftung gegen Entgelt, durch Belastung des eigenen Grundbesitzes mit einer Grundschuld beispielsweise erwirtschaften. Also das ist hier leider sehr eng gefasst und insbesondere auch Veräußerungserlöse, die jetzt nicht zur Gewerblichkeit führen und wenn sie nicht zur Gewerblichkeit führen, ja auch zur Fallgruppe, die kürzungsfähig ist, nämlich Verwaltung, Nutzung eigenen Grundbesitzes gehören. Auch das ist hier nicht drin. Aber ich glaube, Thomas, wir würden sagen, dass die Warmmiete gemeint ist, jetzt im Fall Gebrauchsüberlassung durch Vermietung, weil die Versorgung zumindest von Mietwohnungen mit Wärme und Warmwasser, das ist ja so vermietertypisch, das nimmt man ja mit rein in die Definition der Verwaltung und Nutzung eigenen Grundbesitzes.
Genau, nicht nur das, sondern auch alles, was man da sonst in die Nebenkosten reinpackt, Gebäudeversicherung und so weiter. Das wäre für mich alles noch Einnahme aus Gebrauchsüberlassung.
Wir wenden uns jetzt dem zukünftigen Buchstaben C des zukünftig erweiterten Satzes 3 von Paragraf 9 Nummer 1 des Gewerbesteuergesetzes zu. Wir verlassen also jetzt den Bereich der Stromlieferung, der Förderung der Energiewende und kommen ja zu der Verlagerung der Fallgruppe Einnahmen aus unmittelbaren Vertragsbeziehungen mit den Mietern des Grundbesitzes aus anderen als den soeben besprochenen Tätigkeiten erzielt werden, die bisher nicht selbst begünstigt waren und sogar die erweiterte Kürzung zerstört haben und jetzt auch in die zweite Fallgruppe, zwar nicht selbstbegünstigungsfähig, aber sie zerstören die erweiterte Kürzung um den Ertrag aus der Verwaltung, Nutzung des eigenen Grundbesitzes nicht. Und ja, da ist die Frage, Thomas, an welche Fälle hat der Gesetzgeber hier gedacht, beziehungsweise welche Fallkonstellationen werden hier durch den Buchstaben C begünstigt sein?
Was alles darunter fällt, weiß ich auch nicht. Wir gucken uns das, glaube ich, gleich auch noch an, was das vielleicht sonst noch sein könnte. Aber insbesondere, und das wird auch aus der Gesetzesbegründung klar, wird da an die Mitvermietung von Betriebsvorrichtungen gedacht. Und wir haben ja auch aus dem Jahr 2019 noch sehr viel Rechtsprechung, die dann vom dritten Senat des BfH gegeben wurde zur Mitvermietung von Betriebsvorrichtungen. Und das waren immer Fälle, in denen man gesagt hat, man hat keine zwingend notwendige Mitvermietung dieser Betriebsvorrichtung. Und dann war schon der erste Euro schädliche Einnahme, der führte zur Versagung der erweiterten Kürzung. Und das soll eben jetzt ausdrücklich anders sein. Das steht auch so in der Gesetzesbegründung drin. Also der Klassiker für die sonstigen Einnahmen zukünftig wird sein, die Mitvermietung von Betriebsvorrichtungen. So, und wenn man da mal in die Details reingeht, was ist dann in Zukunft notwendig? Also vielleicht vorab, ja, es wird nicht einfacher. Jedenfalls ist das meine Vorhersage, dass es nicht einfacher wird, weil man muss immer noch hingehen und sich genau anschauen, welche Betriebsvorrichtungen habe ich, muss sie also identifizieren und klassifizieren und man muss sie im Übrigen auch bepreisen, weil, erster Punkt, die Mitvermietung der Betriebsvorrichtung ist ja nicht unschädlich, also beziehungsweise doch, sie ist unschädlich, aber sie ist nicht begünstigt. Man hat also insoweit Gewerbesteuer, man muss also eine Spartenrechnung machen, muss also gucken, wie viel entfällt anteilig von meinem Vermietungsentgelt auf diese Betriebsvorrichtung. Ja, man muss sie auch bepreisen, oder die Miete dafür bepreisen, weil man ja die 5%-Grenze überwachen muss. Ja, man muss ja sicher sein, dass diese 5%-Grenze nicht überschritten wird, weil ansonsten ja wieder der Verlust der erweiterten Kürzung droht. Und man muss auch sehen, und da muss man jetzt wieder ganz genau im Wortlaut nachlesen, die sonstigen Einnahmen innerhalb der 5%-Grenze sind immer nur dann unschädlich, wenn sie aus unmittelbaren Vertragsbeziehungen mit dem Mieter stammen. Heißt also, im Verkaufsszenario, Beispiel, ich habe eine Gewerbeimmobilie, Hotel oder Einkaufszentrum und da sind Betriebsvorrichtungen drin und die Immobilie soll verkauft werden und ich habe die Betriebsvorrichtung nicht getrennt, dann hat man weiterhin, so lese ich den Wortlaut, eine schädliche Einnahme, weil der Veräußerungserlös, so weiter auf die Betriebsvorrichtung entfällt, sind ja keine Einnahme aus unmittelbaren Vertragsbeziehungen mit dem Mieter. Ja, man mag ganz hypothetisch einen Fall finden, wo der Käufer zugleich auch der Mieter ist, aber das ist ja nicht der Regelfall. Aber es ist natürlich der Fall bei der Veräußerung, bei dem man die erweiterte Kürzung gerade haben möchte. Ja, weil es ist natürlich schön, wenn man eine 2- oder 3-prozentige Mietrendite hat und dafür die Kürzung bekommt. Aber so richtig interessant wird es ja erst dann, wenn man veräußert und man hat einen Wertzuwachs von 50, 80 oder 100 irgendwas Prozent. Und dafür möchte ich die erweiterte Kürzung haben. Und gerade da hilft die sonstige Einnahme aus der unmittelbaren Vertragsbeziehung mit dem Mieter eben wahrscheinlich nicht. Jetzt kann man wieder überlegen, im Veräußerungsszenario kriegt man das irgendwie in den Griff. So, und wenn man da jetzt überlegt, dann kann man natürlich sagen, klar, ich habe vielleicht eine GmbH, die eine Erweiterkürzung in Anspruch nimmt, dann veräußere ich eben anstelle des Objektes, veräußere ich die Anteile, habe also einen Share Deal und bekomme dafür 8 BKStG zum Beispiel, dann ist alles gut. Man könnte wahrscheinlich auch überlegen, bei einem Asset Deal, kann man gestalten, kann man mit den zeitlichen Anforderungen spielen. Und da ist es ja bisher auch schon so, dass man sagen muss, um das zeitliche Ausschließlichkeitsgebot zu wahren, muss man zum 31.12., also zum Ende des Erhebungszeitraums, 24 Uhr das Objekt verkaufen. Und vielleicht kann man ja zukünftig in diesen Ein-Objekt-Fällen eine Gestaltung machen, dass man sagt, man verkauft den Grundbesitz als solchen zum 31.12., 24 Uhr und die Betriebsvorrichtung erst eine logische Sekunde später, aber dann eben zum 1.1. des Folgejahres, 0 Uhr. Ob das dann anerkannt wird? Ja, da kann man Fragezeichen dran machen. Wahrscheinlich muss man auch gucken, ist die Betriebsvorrichtung wesentlicher Grundstücks- oder Gebäudebestandteil oder ist das vielleicht ein Scheinbestandteil, den man lösen kann. Aber das könnte zumindest eine Idee sein. Vor dem Hintergrund dieser Themen beim Exit stellt sich dann ja die Frage, was machen wir mit den bisherigen Trennungsstrukturen? Die mussten wir ja haben, um bisher auch schon bei der laufenden Vermietung die erweiterte Kürzung zu bekommen. Lösen wir die jetzt auf oder nicht? Ja, und das hängt eben davon ab, ist man sich für die laufende Vermietung sicher, dass man die 5%-Grenze nicht reißt. Man muss ja auch sicher sein, dass zum Beispiel, wenn er zum Corona-Fall kommt und die Mieten sinken mal, ne, dann muss man trotzdem bei den sinkenden Mieten sicher in der 5%-Grenze sein. Es wird auch viele Fälle geben, die losgelöst von Corona, dazu führen, dass die Betriebsvorrichtung wahrscheinlich mehr als 5% ausmachen. Ja, also wir haben relativ viele Projekte mit komplexen Immobilien, Hotel, Einkaufszentrum, Logistik, da kommt man auch über die 5% hinaus. Da würde man wahrscheinlich immer noch sagen, man muss die Separierungsstrukturen, wie wir sie bisher kennen, also insbesondere Auslagerung auf Schwesterkapitalgesellschaften, weiterhin machen. Gleichwohl würde ich auch hier sagen, man hat einen erheblichen Fortschritt. Und zwar deshalb, weil wenn man jetzt mal eine einzelne Betriebsvorrichtung übersieht oder eine andere Auffassung hat als die Betriebsprüfung, was eine Betriebsvorrichtung ist, da würde ich sagen, ist man jetzt relativ sicher, weil wenn man eine einzelne auffällt oder von mir jetzt auch ein paar, dann wird man sehr sicher innerhalb der 5%-Grenze sein und man hat zumindest nicht diesen Effekt einer dummen Steuer, wie man es bisher hat, weil die Betriebsprüfung da einmal besser hinschaut, als man es selbst getan hat. Also vielleicht, jetzt habe ich relativ lange geredet. Zusammenfassung ist eine Riesenhilfe, aber es wird nicht einfacher und speziell mit Blick auf die Veräußerungsfälle muss man immer noch sehr, sehr genau hinschauen.
Ja, wir hatten ja bisher diese so besondere Kategorie der Nebentätigkeiten, die innerhalb des von dem Ausschließlichkeitsgebot gezogenen Rahmens liegen, wenn sie der Vermietung und Nutzung eigenen Grundbesitzes im engeren Sinne dienen und als zwingend notwendiger Teil einer wirtschaftlich sinnvoll gestalteten eigenen Grundstücksverwaltung und Nutzung anzusehen ist. Da war zum Teil aber vereinzelt, wie ich zugeben muss, vom Bundesfinanzhof auch die Mitvermietung von Betriebsvorrichtungen eingeordnet worden, also zum Bestandteil der ja selbst kürzungsfähigen Verwaltung, Nutzung eigenen Grundbesitzes gemacht worden. Ich erinnere da an diesen Silo-Fall, das Silo, das als Gebäude qualifiziert worden war und wo man dann Kühlgebläse und Temperaturfühler mitvermietet hat. Thomas, meinst du, dass es diese Fallgruppe, auch wenn sie auch schon bisher praktisch nur selten einschlägig war, dass es diese Fallgruppe zukünftig noch geben wird?
Ja, und ich würde fast hinzufügen, selbstverständlich. Weil, also erstmal muss man sagen, du hast recht, im Ergebnis gibt es nur wenige Urteile in Bezug auf Betriebsvorrichtungen, in denen es wirklich geholfen hat. Ja, also es wird ja immer der Silo-Fall genannt. Aber man muss auch sagen, in jedem Urteil zur Mitvermietung von Betriebsvorrichtungen wird diese Passage mit der zwingend notwendigen Mitvermietung immer zitiert. Ja, sie ist ständige Rechtsprechung. Und sie greift im Übrigen auch nicht nur bei der Mitvermietung von Betriebsvorrichtungen, sondern es gibt auch andere Nebentätigkeiten, die zwingend notwendig sind und deshalb, obwohl sie bei losgelöster Betrachtung vielleicht schädlich wären, insgesamt unschädlich sind und damit auch in die begünstigte Kategorie fallen, also den ersten großen Block, den wir ganz zu Beginn nach derzeitiger Rechtslage besprochen haben. Und diese Rechtsprechung wird nicht aufgegeben. Sie gibt es nach wie vor. Und deshalb würde ich sagen, in denjenigen Fällen, in denen man bisher diese zwingend notwendigen Nebentätigkeiten hatte, beispielsweise die zwingend notwendige Mitvermietung von Betriebsvorrichtungen, haben wir hier auch ungeachtet der gesetzlichen Änderung weiterhin nicht nur die Unschädlichkeit, sondern sogar die Begünstigung.
Ja, zu dieser zukünftig begünstigten Fallgruppe des Satzes 3 Buchstabe C, das heißt die Einnahmen aus unmittelbaren Vertragsbeziehungen mit den Mietern des Grundbesitzes aus anderen als den Stromlieferfällen bezeichneten Tätigkeiten, die erzielt werden. Da müssen wir leider auch auf einen Wermutstropfen hinweisen. Nochmal, es ist tatsächlich so, dass es auch da eine Grenze gibt. Und zwar dürfen diese Einnahmen aus unmittelbaren Vertragsbeziehungen mit den Mietern des Grundbesitzes im Wirtschaftsjahr nicht höher als 5% der Einnahmen aus der Gebrauchsüberlassung des Grundbesitzes sein. Wir hatten gesprochen, dass vor allem die Vermietung von Betriebsvorrichtungen an die Mieter hier betroffen ist. Nicht die Veräußerung, weil die Veräußerung, die würde an einen Dritten normalerweise erfolgen. Das ist dann keine unmittelbare Vertragsbeziehung mit dem Mieter. Das heißt, die Veräußerung wäre nur dann auch begünstigt, wenn der Mieter der Käufer ist. Dann hätten wir ja wieder eine unmittelbare Vertragsbeziehung mit dem Mieter des Grundbesitzes. Thomas, welche sonstigen Fälle können hier praktisch relevant werden?
Ja, ich glaube, da gibt es in der Tat noch ein paar neben den Betriebsvorrichtungen. Die erste Kategorie, die mir da einfällt, ist im Wohnbereich alles, was mit Möblierung zu tun hat. Also beispielsweise Microliving, Studenten, Seniorenwohnen. Da würde ich sagen, hat man jetzt auf alle Fälle gute Karten, wobei man eigentlich sagen musste, da hat man auch schon in der Vergangenheit jetzt gute Karten gehabt, weil die Diskussion, die man da geführt hat mit beispielsweise Einbauküchen oder sonstigen Möblierungen, die dürfte eigentlich beendet sein, weil es aus dem Jahr 2020 eine kurze Information jedenfalls aus NRW gibt, also OFD NRW vom 12.06.2020. Und da sind diese gesamten Mobiliarfälle in dem Sinne gelöst worden, dass sie nicht mehr schädlich sein sollen. Und in dem Sinne würde ich sagen, das ist eigentlich eine Diskussion, die hatten wir in der Vergangenheit schon ganz gut gelöst. Aber jetzt sollte sie erst recht erledigt sein. Neben den Mobiliarfällen denken wir vielleicht mal ein bisschen mehr so an moderne Immobilien, sogenannte Smart Buildings. Da könnte man ja auf die Idee kommen, ob neben der eigentlichen Vermietung oder neben dem Entgelt für die eigentliche Vermietung vielleicht auch ein Entgelt für eine Datenüberlassung zu separieren wäre. Auch da würde ich sagen, das sind dann ganz klar sonstige Einnahmen aus unmittelbaren Vertragsbeziehungen mit dem Mieter. Auch das müsste unschädlich sein. Und der nächste Fall, auch wichtig, ich hatte ja zu Beginn gesagt, man muss eigenen Grundbesitz vermieten. Das heißt, man muss selbst wirtschaftlicher Eigentümer des Grundbesitzes sein, den man vermietet. Und innerhalb dieser 5%-Grenze würde ich sagen, zukünftig geht das einfacher. Das heißt, man kann in dem Limit auch an- und weiter vermieten, weil auch dann hat man ja eine unmittelbare Vertragsbeziehung mit dem Mieter. Wohlgemerkt, man muss natürlich erstmal auch eine eigene Immobilie haben, weil sonst kommt man ja schon gar nicht in die Begünstigung rein. Aber wenn man noch ein bisschen was dazu mietet und dann weiter vermietet, wie das ja auch zum Beispiel beim BFH-Fall vom 22.10.2020, 4. Senat, Rechtssache 4 aus 19 war, da hatten wir das ja auch, da ist es zwar im Endeffekt schon damals nach Rechtsprechung gut ausgegangen, aber auch diese Diskussion, die wäre damit erledigt. Umgekehrt, vielleicht noch ganz kurz zum Schluss, es gibt natürlich auch ein paar Fälle, die bleiben weiterhin schädlich, da muss man also aufpassen. Erstmal alles, was oberhalb der Prozentgrenzen liegt, ja, dann alles, was gewerblich ist, das können Betreibertätigkeiten sein, das kann gewerblicher Grundstückshandel sein, das kann Vermietung infolge von einer Betriebsaufspaltung sein, schädlich. Dann jegliche Tätigkeiten ohne Bezug zum eigenen Grundbesitz, Ausnahme wieder An- und Weitervermietung. Und man muss auch weiterhin aufpassen, wenn man Beteiligung an gewerblichen Personengesellschaften hat. Ja, das vermittelt gewerbliche Einkünfte. Und auch da wäre man wieder in der Schädlichkeit vorbehaltlich der beiden anhängigen Verfahren vom Bundesverfassungsgericht zu den gewerblich geprägten Personengesellschaften. Aber darüber hinaus, die Beteiligung an gewerblichen Personengesellschaften, die bleibt schädlich. Also jetzt vielleicht in der Zusammenfassung, es gibt eine ganze Reihe von Fällen, da fühlen wir uns zukünftig deutlich komfortabler. Aber es gibt eben diese ganzen Fälle der gewerblichen Tätigkeiten inklusive Beteiligung an gewerblichen Personengesellschaften. Da sind wir zukünftig auch nicht besser gestellt. Das bleibt weiterhin schädlich.
Ja, vielen Dank, Thomas. Ich glaube, damit sind wir durch. Also insgesamt ist das hier eine sehr erfreuliche Entwicklung, die Änderung von Paragraph 9, Nummer 1, Satz 3 und dann 4 des Gewerbesteuergesetzes. Also einmal nochmal zusammenfassend geht es darum, die Energiewende weiter zu befördern und Anreize für den Ausbau der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen und den Betrieb von Ladestationen für Elektrofahrzeuge zu fördern. Und zweitens, das ist tatsächlich eine davon unabhängige Erleichterung, dass Einnahmen aus unmittelbaren Vertragsbeziehungen mit den Mietern, so es nicht die Miet- und Pachtentgelte selbst sind, dass wir jetzt endlich diese Bagatellgrenze haben, die bisher ja von der Finanzverwaltung und auch von der Rechtsprechung in den Urteilen von 2019 abgelehnt wurde. Aber man muss auch sagen, arbeitsintensiv, also für die Steuerpflichtigen und deren Berater, arbeitsintensiv bleibt es. Ja, Thomas, nochmal vielen Dank an dich. Also man merkt, dass du ein wirklicher Experte, also natürlich generell, aber insbesondere bei der erweiterten Kürzung bist, die du kommentierst ja den Paragraph 9 Nummer 1 des Gewerbesteuergesetzes im Gewerbesteuerkommentar von Wendt und weiteren Herausgebern. Also vielen Dank an dich. Ja, und vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer und hoffentlich auf bald. Machen Sie es gut.